Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die Illuminaten über eine gelungene Werbestrategie. Der Illuminatenorden, vom lateinischen Wort Illuminati, also die Erleuchteten, war eine kurzlebige Geheimgesellschaft mit dem Ziel, durch Aufklärung und sittliche Verbesserung die Herrschaft von Menschen überflüssig zu machen. Der Orden wurde am 1. Mai 1776 vom Philosophen und Kirchenrechtler Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründet und existierte bis zu seinem Verbot 1784-85 vornehmlich im Kurfürstentum Bayern. Zahlreiche Mythen und Verschwörungstheorien ranken sich um das angebliche Fortbestehen dieser Gesellschaft und ihre angeblichen geheimen Tätigkeiten, darunter die Französische Revolution, der Kampf gegen die katholische Kirche und das Streben nach Weltherrschaft. Gründung. Der Professor für Kirchenrecht und praktische Philosophie an der Universität Ingolstadt, Adam Weishaupt, gründete am 1. Mai 1776 mit zwei seiner StudentInnen den Bund der Perfektibilisten. Das kommt von lateinischen Perfektibilis, zur Vervollkommnung befähigt. Als Symbol des Bundes wählte Weishaupt die Eule der Minerva, der römischen Göttin der Weisheit. Hintergrund war das intellektuelle Klima an der Universität, das fast vollständig von ehemaligen Jesuitinnen beherrscht wurde, deren Orden 1773 aufgehoben worden war. Der erst 28-jährige Weishaupt war der einzige Professor in Ingolstadt ohne jesuitische Vergangenheit und dementsprechend isoliert im Lehrkörper, was auch an seiner Begeisterung für die Ideen der Aufklärung und seinem bisweilen konfliktträchtigen Auftreten lag. Um seinen SchülerInnen Schutz vor jesuitischen Intrigen zu bieten, die er allerorten vermutete, vor allem aber, um ihnen Zugang zu zeitgenössischer, kirchenkritischer Literatur zu gewähren, gründete er am 1. Mai 1776 mit 5 von ihnen einen geheimen Weisheitsbund, den er mit antiken Mythen, namentlich aus dem Zusammenhang der Mysterien von Eleusis, garnierte. Zudem sah Weishaupt im Orden der Gold- und Rosenkreuzer einen mystisch-spirituellen, antiaufklärerischen Orden in der Freimaurerei, ein immer stärker werdendes Übel, das es zu bekämpfen gelte. 1777 gelang die Unterwanderung zweier Münchner Freimaurerlogen, in deren eine sich auch Weishaupt aufnehmen ließ. Einen weiteren, wenngleich noch bescheidenen Aufschwung nahm der Orden im Jahr darauf, als er von Franz Xaver von Zwack, einem ehemaligen Schüler Weishaupts und späteren Regierungspräsidenten der Pfalz, reorganisiert wurde. Weishaupt schlug als neuen Namen Bienenorden vor, weil ihm vorschwebte, dass die Mitglieder unter der Leitung einer Bienenkönigin den Nektar der Weisheit sammeln sollten. Doch entschied man sich für Bund der Illuminaten und schließlich für Illuminatenorden. 1780 hatte dieser etwa 60 MitgliederInnen. Die ersten Jahre verliefen eher chaotisch, da Weishaupt nicht willens war, die anfallende Organisations- und inhaltliche Arbeit alleine zu leisten. Andererseits wollte oder konnte er auch nicht delegieren. Wie seine engsten Mitarbeitenden Zwack und Franz Anton von Massenhausen fühlte er sich häufig überlastet oder missverstanden. Schließlich wurde in München ein sogenannter Areopag als Ordensleitung eingesetzt, der aber ebenfalls nicht konfliktfrei arbeitete. Mehrmonatige Lücken in der Quellenüberlieferung 1777 und 1779 lassen den Schluss zu, dass der Orden in dieser Zeit streitbedingt gar nicht arbeitete. Kurze Blüte. Eine weitere Umorganisation erfolgte nach dem Beitritt des niedersächsischen Adligen Adolf Freiherr Knigge. Dieser war am 1. Juli 1780 in der Loge L'Union in Frankfurt am Main von dem bayerischen Hofkamerad Konstantin Constanzo für den Orden geworben worden und entfaltete nach seinem Beitritt eine rege Tätigkeit. Er gab dem Orden, der zu dieser Zeit nach Weishaupts eigenem Eigengeständnis eigentlich noch gar nicht, sondern nur in seinem Kopfe existierte, 1782 eine den Freimaurerlogen ähnliche Struktur. Die Hochgrade, die die Adepten nach Durchlaufen der traditionellen 3-Grad-Stufen der Freimaurerei erreichen konnten, wurden nun vom Illuminatenorden gebildet. Auf diese Weise lasse sich, wie Knigge 1780 und 1781 in Briefen an Weishaupt schrieb, auf gewisse Art die ganze Freimaurerei regieren und in neuer Gestalt mit dem Operationsplan des Ordens zum Besten und zur Erleuchtung der Welt verbinden. Knigge entwickelte dazu ein Narrativ, das er Weishaupt am 13. Juli 1781 brieflich mitteilte. Demnach habe es schon immer eine kleine Gesellschaft von Männern gegeben, welche sich dem Verderbnis und dem Pfaffenkünsten entgegengesetzt haben und die ältesten Quellen von Religion und Philosophie genutzt hätten, um diese zu reinigen. Sie seien die wahren Urheber der Aufklärung. Sie hätten den Freimaurer Spartacus in ihre Weisheit eingeweiht, der daraufhin die Gesellschaft der Illuminaten gegründet habe. Diese Vorstellung, einer jahrhundertealten Verbindung beitreten zu können, die durch Setzung stärker sei als alle anderen Geheimbünde, erwies sich als enorm werbewirksam. Mit dieser Strategie brachte Knigge die Illuminaten von Weishaupts ursprünglichem Plan der geheimen Weisheitsschule ab. Nun wurden nicht mehr Studierende angeworben, die es durch Lektürevorschriften zu bilden und zu formen galt, sondern gestandene Männer, die in Staat und Gesellschaft bereits Karriere gemacht hatten. Damit hatte er großen Erfolg. Hintergrund war die Krise, in die die deutsche Freimaurerei in ihren Hochgraden nach 1776 mit dem Zusammenbruch der strikten Observanz geraten war. Mit dieser eher unpolitisch romantisierenden Bewegung, die behauptete, in der Nachfolge des 1312 aufgehobenen Templerordens zu stehen, war es Karl Gotthelf von Hund und Alten Grotkau gelungen, die deutschen Logen unter seiner Führung anzuwerben. Er hatte jahrelang behauptet, er stünde in Kontakt mit unbekannten Oberen, die ihn in das tiefste Geheimnis der Freimaurerei eingeweiht hätten. Als sich nach von Hunds Tod 1776 aber keine geheime Oberen meldeten, war die Ratlosigkeit in den Logen groß. Knigge erkannte die Chance, die hierin für den Illuminatenorden lag. Kurz darauf veröffentlichte er in Weishaupts Auftrag unter dem Titel Über Jesuiten, Freimaurer und deutsche Rosenkreuzer ein anonymes Verschwörungsszenario, in dem er behauptete, hinter der strikten Observanz stecke in Wahrheit der Jesuitenorden, der damit die Aufklärung bekämpfen, Deutschland rekatholisieren und es der Herrschaft des Papstes unterwerfen wolle. Daher sei eine Gegenverschwörung nötig, die die Jesuitinnen spiegelbildlich mit deren eigenen Methoden, aber mit aufklärerischem Ziele bekämpfe. Diese Gesellschaft der besten Menschen sollte der Illuminatenorden sein. Auf dem großen Freimaurerkonvent der strikten Observanz, der vom 16. Juli bis zum 1. September 1782 in Wilhelmsbad stattfand, konnte der Illuminat Franz Dietrich von Dietfurt die Meinungsführerschaft für den Orden gewinnen und dies, obwohl er eine Woche zu spät angereist und es Knigge selber nicht gelungen war, sich von seiner Freimaurerloge als Delegierter aufstellen zu lassen und daher nicht teilnehmen konnte. Das Templersystem wurde aufgegeben. Der Orden der Gold- und Rosenkreuzer, der sich seinerseits bemüht hatte, die strikte Observanz zu beerben, blieb in der Minderheit. Die Illuminaten konnten zahlreiche prominente Freimaurer für sich gewinnen. Darunter Johann Christoph Bode, einen der führenden Vertreter der strikten Observanz. Gern hätte Knigge die gesamte Organisation der strikten Observanz inkorporieren lassen, doch Weishaupt bestand darauf, dass der Logik des Ordens entsprechend nur Einzelpersonen aufgenommen werden konnten. Bei der Unterwanderung des absolutistischen Staates war der Orden teilweise sehr erfolgreich. Das bayerische Zensurkollegium etwa bestand bis zum Einschreiten des Kurfürsten 1784 überwiegend aus Illuminaten, darunter Zwack, Maximilian von Montegela, Karl von Eckartshausen und Alois Friedrich Wilhelm von Hillesheim. Auch die Zensoren, die dem Orden nicht angehörten, sympathisierten mit der Aufklärung und dementsprechend war die Praxis der Behörde, Schriften von Ex-Jesuitinnen und andere gegenaufklärerische oder klerikale Schriften, ja sogar Gebetbücher wurden verboten, aufklärerische Literatur dagegen befördert. Auch auf das Reichskammergericht konnten die Illuminaten vorübergehend Einfluss gewinnen. Insgesamt lassen sich an 90 Orten Filialen des Ordens, sogenannte Minervalkirchen oder aktive Einzelmitglieder ausmachen, sowohl innerhalb des Heiligen Römischen Reiches als auch außerhalb. So gab es in den Niederlanden, in Ungarn und Siebenbürgen Niederlassungen. Besonders aktiv war der Orden in München, wo es 2 und in Wien, wo es 4 Filialen des Ordens gab. Krise und Verbot. Die rasch angestiegenen Mitgliederzahlen bedeuteten gleichzeitig den Anfang vom Ende des Illuminatenordens, denn nun brachen ordensintern Konflikte auf. Weishaupt kritisierte, dass zu rasch zu viele Mitglieder aufgenommen würden, ohne jede Prüfung, ob sie für die Ziele des Ordens geeignet wären. Auch fand er die theosophisch-esoterischen Bilder und Motive entsetzlich, die Knigge in Anknüpfung an die zeitgenössische Hochgrad-Freimaurerei in der Ausarbeitung zu den einzelnen Graden verwenden wollte. Daraufhin erarbeitete er in Konkurrenz zu Knigge Texte für den Grad Illuminatus Dirigens, was beim Dompropst von Eichstätt, Ludwig Graf Kobenzl, auch er ein führendes Mitglied des Ordens, erhebliche Verwirrung auslöste. Knigge ordnete Weishaupts Entwurf kurzerhand etwas höher in die illuminatische Gradhierarchie ein und verbreitete seinen eigenen Entwurf im Orden, was zu einer Beschwerde des Göttinger Philosophieprofessors Johann Georg Heinrich Feder bei Weishaupt führte. Dieser Text sei zu wenig aufklärerisch. Den Eichstätter Mitgliedern des Areopags gingen Knigges Entwürfe dagegen schon zu weit. Sie fürchteten die Zensur und änderten sie in eigener Verantwortung ab. Weishaupt verlangte daraufhin von Knigge auch Texte, denen er bereits zugestimmt hatte, zurückzunehmen. Auch zwischen Dietfurth und Knigge gab es Meinungsverschiedenheiten über die künftigen Inhalte und Strategien des Ordens. Knigge war hochgradig unzufrieden, dass Statuten, Grade und Lehren des Ordens weiterhin unzureichend ausgearbeitet waren und sah seine Leistungen bei der Rekrutierung neuer Mitglieder nicht honoriert. Er tat sich mit Bode zusammen und versuchte, die Leitung des Ordens zu übernehmen. Auch verfolgte er weiter sein Vorhaben, den Orden mit den noch bestehenden Resten der strikten Observanz zu verschmelzen, was von Weishaupt strikt abgelehnt wurde. Brieflich drohte Knigge gar damit, Ordensgeheimnisse an Jesuitinnen und RosenkreuzerInnen zu verraten, was nur Weishaupts Misstrauen verstärkte. Dem bereitete es nämlich erhebliche Sorgen, dass Bode und Knigge Vertreter der absolutistischen Obrigkeit wie die Prinzen Karl von Hessen und Ferdinand von Braunschweig sowie die Herzöge Ernst von Sachsen-Gotha und Karl August von Sachsen-Weimar in den Orden gebracht hatten. Ernst II. Nutzte die Gothaer Illuminatenloge als geheimes Schattenkabinett. In der Folge spitzte sich der Dissens zwischen Weishaupt und Knigge derart zu, dass der Orden zu zerbrechen drohte. Im Februar 1784 wurde daher ein kongressgenanntes Schiedsgericht in Weimar einberufen, an dem unter anderem Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder und Herzog Ernst von Sachsen-Gotha beteiligt waren. Für Knigge überraschend urteilte der Kongress, es müsse ein gänzlich neuer Areopag gebildet werden. Beide führenden Persönlichkeiten des Ordens sollten ihre Machtpositionen aufgeben. Dies schien ein tragbarer Kompromiss zu sein. Da aber absehbar war, dass der Ordensgründer auch ohne formalen Vorsitz im Areopag weiterhin einflussreich bleiben würde, bedeutete es eine klare Niederlage für Knigge. Es wurde Stillschweigen und Rückgabe aller Papiere vereinbart. Am 1. Juli 1784 verließ Knigge den Illuminatenorden. Er wandte sich danach von der Modetorheit ab, die Welt durch geheime Gesellschaften verbessern zu wollen. Weishaupt gab die Leitung des Ordens an Johann Martin Graf zu Stolberg-Roßlau ab. Inmitten der internen Streitereien gerieten die Illuminaten ins Blickfeld der bayerischen Obrigkeit. Ihr waren die Ziele von aufklärerisch gesinnten Geheimorden suspekt, richteten sie sich doch darauf, die überkommene Ordnung zu verändern, ja durch Unterwanderung der öffentlichen Ämter einen Vernunftstaat zu errichten. Nach einem erfolglosen Aufnahmegesuch hatte der Münchner Verleger Johann Baptist Strobel zwei anti-illuminatische Polemiken, Joseph Marius Barbus, veröffentlicht, die eine lang anhaltende Presseschlacht um den Orden nach sich zogen. Obendrein hatte es der Orden gewagt, sich in die hohe Politik einzumischen. Er befürwortete das unter den Fürsten des Reiches hoch umstrittene Projekt des Kurfürsten Karl Theodor, seine bayerischen Territorien gegen die österreichischen Niederlande einzutauschen. Mitglieder des Ordens hatten den jungen Hofkamerad Josef von Utzschneider, einen ehemaligen Illuminaten, dazu verleiten wollen, die Papiere Maria Annas, der Witwe von Karl Theodors Vorgänger, zu durchsuchen, um deren Inhalt Kaiser Josef II. Zu übergeben. Utzschneider deckte daraufhin nicht nur den Plan, sondern gleich eine Liste mit Ordensmitgliedern auf. Maria Anna warnte Karl Theodor vor den Plänen des Ordens, doch der blieb zunächst untätig. Erst als der Hofarchivar Karl von Eckartshausen, auch er ein ehemaliges Ordensmitglied, Diebstähle von Dokumenten aus dem kurfürstlichen Archiv meldete, erließ er am 22. Juni 1784 ein Dekret, das alle Kommunitäten, Gesellschaften und Verbindungen verbot, die ohne seine landesherrliche Bestätigung gegründet worden waren. Die Illuminaten waren gemeint, auch wenn sie im Text nicht explizit genannt waren. Da die Illuminaten weiterhin Geldbeträge einsammelten und Logensitzungen abhielten, folgte am 2. März 1785 auf Druck von Ignaz Frank, dem Beichtvater des Kurfürsten, ein weiteres Edikt, das Illuminaten und Freimaurer diesmal beim Namen nannte und als landesverräterisch und religionsfeindlich verbot. Es wurden bei Hausdurchsuchungen verschiedene Papiere des Ordens beschlagnahmt, die weitere Indizien für seine radikalen Ziele erbrachten. Papiere, die bei einem verstorbenen Kurier gefunden wurden, boten Aufschluss über die Namen einiger Mitglieder. Im selben Jahr erklärte auch Papst Pius VI. In zwei Briefen an den Bischof von Freising die Mitgliedschaft im Orden als unvereinbar mit dem katholischen Glauben. Die sich an die Verbote von 1784-85 anschließenden Verfolgungen der Ordensmitglieder hielten sich im Rahmen. Es kam zu Hausdurchsuchungen und Konfiskationen. Einige Hofräte und Offiziere verloren ihre Anstellung, einige Ordensmitglieder wurden des Landes verwiesen, doch eingesperrt wurde keiner. In der Öffentlichkeit wurde die Verfolgung zunächst als Werk der Jesuitinnen wahrgenommen, wobei man insbesondere den ehemaligen Ordensangehörigen und Rosenkreuzer Ignaz Frank verdächtigte. Weishaupt selbst, von dem man gar nicht wusste, dass er der Gründer des Ordens war, wurde angeklagt, weil er die Anschaffung des Dictionnaire historique et critique von Pierre Bayle empfohlen hatte. Der Kurfürst befahl ihm, sich vor dem Senat der Universität Ingolstadt öffentlich zum katholischen Glauben zu bekennen. Dem entzog sich Weishaupt durch Flucht, zuerst in die freie Reichsstadt Regensburg, 1787 dann weiter nach Gotha, wo ihm Herzog Ernst eine Sinekure als Hofrat beschaffte. Aus dem Besitz des illuminatischen Fürsten stammt auch eine wichtige Sammlung von Quellen zur Geschichte des Ordens, die sogenannte Schwedenkiste, die seit 1990 von der Forschung ausgewertet werden kann. Bereits im April 1785 hatte Stolberg-Rossler den Orden in Süddeutschland und Österreich offiziell für suspendiert, das heißt für einstweilig aufgehoben, erklärt. Auch die Bonner Minervalkirche Stagira löste sich auf. Am 16. August 1787 folgte ein drittes, noch schärferes Verbotsedikt, das die Rekrutierung von Mitgliedern für Freimaurer und Illuminaten unter Todesstrafe stellte, woraus man schließen kann, dass man in Kreisen der Obrigkeit an ein Fortbestehen der Illuminaten glaubte. Ordensmitglieder im bayerischen Staatsdienst, derer man habhaft geworden war, mussten ein umfassendes Geständnis ablegen und ihre Mitgliedschaft widerrufen, wenn sie nicht entlassen werden wollten. Das Ergebnis waren Bekenntnisschriften wie die von Zwack. Diese Texte, von denen einige auch veröffentlicht wurden, waren stark ausgeschmückt und haben daher geringen Quellenwert. Auch die bei den Hausdurchsuchungen beschlagnahmten Originalpapiere des Ordens wurden im März 1787 auf Anweisung der bayerischen Regierung publiziert und reihten sich in eine Flut von teils sensationsheischenden Veröffentlichungen über den Orden. Bereits 1786 hatte der Sachsen-Weimar-Eisenachische Kammerherr Ernst August Anton von Göchhausen seine Enthüllung des Systems der Weltbürgerrepublik in Druck gegeben, in der er die um sich greifende Illuminatenhysterie mit den älteren Verdächtigungen der Aufklärer gegen den Despotismus der Jesuiten verknüpfte. Eine zweite, deutlich heftigere Welle dieser Illuminatenhysterie setzte nach der Französischen Revolution ein, als die Furcht vor den Jakobinern mit der älteren vor den Illuminaten zu einer einzigen Angstfantasie verschmolz. In dieser Stimmung ließ der bayerische Staatsminister Montgelas, wiewohl selber ehemaliger Illuminat, gleich bei seinem Regierungsantritt 1799 und erneut 1804 alle Geheimgesellschaften verbieten. Wie stark die deutsche Öffentlichkeit in den Jahren um die Französische Revolution von mysteriös unheimlichen Geheim- und Initiationsgesellschaften fasziniert war, lässt sich an diversen literarischen Werken der Zeit ablesen. Bode versuchte von Gotha aus, auch nach 1787, den Bund am Leben zu erhalten und rief mit der Weimarer Minervalkirche, dem Orden der unsichtbaren Freunde oder dem Bund der deutschen Freimaurer Nachfolgeorganisationen ins Leben. Auch nach Italien, Russland und Frankreich expandierte der Orden. In dem scharf anti-illuminatischen Klima der Revolutionsjahre musste Bode diese Bemühungen aber 1790 einstellen. Sein Tod 1793 gilt als das Ende der Tätigkeit des Ordens. Ein Organisationsversuch ehemaliger Illuminaten namens Der Moralische Bund und die Einverstandenen hatte keinen Erfolg. Heute erinnert in Ingolstadt nur noch eine Gedenktafel an dem Gebäude, in dem sich der Versammlungssaal der Illuminaten befand, an den Orden. Das Gebäude befindet sich in der Theresienstraße 23 in der heutigen Fußgängerzone der Stadt. Ziele. Der Illuminatenorden war ganz dem Weltbild der Aufklärung verpflichtet. Ziel war die Verbesserung und Vervollkommnung der Welt und seiner Mitglieder. Auf diesem Wege wollten die Illuminaten die Freiheit erreichen, die sie durchaus politisch verstanden. Ihre Ideen gelten als erster Schritt in der Politisierung der Aufklärung. Die Illuminaten waren der erste bekannte politische Geheimbund der Neuzeit. Aufklärung war für Weishaupt mithin vor allem Bildung. Und zwar nicht nur das oftmals nur äußerliche Vermitteln von Wissen, sondern in erster Linie die Bildung des Herzens, die Sittlichkeit. Sie hatte in erster Linie eine moralische Qualität. Aufklärung zu verbreiten und die Menschheit ins gelobte Land zurückzuführen, sei die Aufgabe von Geheimgesellschaften, Geheimweisheitsschulen, für die er eine ideelle Traditionslinie vom Urchristentum bis zur Freimaurerei behauptete. Zwar seien die Freimaurerlogen seiner Gegenwart unpolitisch geworden, doch würden sie den Illuminaten als Maske dienen. Mit ihrer Hilfe würde sich die Utopie der Illuminaten verwirklichen lassen, die gleichzeitig eine Rückkehr in den Urzustand darstelle. In diesem Geschichtsbild mischen sich mittelalterlicher Chiliasmus und neuzeitliche Utopie. Vormoderne Prophezeiungen einer erlösten Welt und moderne Prognosen, wie diese durch eigenes Handeln zu erreichen sei. Weishaupt verknüpfte zwei gegenteilige Botschaften miteinander. Zum einen predigte er einen Quietismus, der die Ordensmitglieder von jeder Verantwortung für den Fortgang der Geschichte entlastete. Zum anderen forderte er einen subversiven Aktivismus, der das bestehende Herrschaftssystem aktiv untergraben sollte. Welcher von beiden Aspekten der wichtigere sei, ließ er in der Schwebe. Zum einen hieß es, man brauche nichts zu tun als abzuwarten, denn die Zeit der absolutistischen Despotie würde aus innerer Logik quasi von alleine zu Ende gehen. Auf der anderen Seite behauptete Weishaupt, die Illuminaten würden allein durch ihre Tätigkeit, ja durch ihr bloßes Vorhandensein, an der Aufhebung der Despotien mitwirken. Die Abschaffung der absolutistischen Herrschaft sollte nicht auf dem Wege einer Revolution erfolgen, sondern mit den Mitteln der Personalpolitik. Man wollte in einem langen Marsch durch die Institutionen immer mehr Schlüsselpositionen im absolutistischen Staat übernehmen um diesen sukzessive in die eigene Gewalt zu bringen. Weil Weishaupt zu den letzten Stadien seiner Utopie keine Angaben mehr machte, ist heute umstritten, ob die Illuminaten den Staat nach seiner Unterwanderung abschaffen oder übernehmen wollten. Eine Demokratie im Sinne einer Volkssouveränität war, anders als im Fall der Jakobiner, mit denen spätere KritikerInnen sie gleichsetzten, jedenfalls nicht ihr Ziel. Laut Hans-Ulrich Wehler zielte der Orden auf ein maßvoll autoritäres Regiment einer aufgeklärten Elite. Demnach waren die Illuminaten selbst Teil des aufgeklärten Reformabsolutismus, den zu überwinden sie sich anschickten. Der französische Germanist Pierre-André Bois glaubt, die Illuminaten wollten nicht den Staat zerstören, sondern ihn von innen her reformieren. Ihr Kampf richtete sich nicht gegen die Macht, sondern gegen ihre Formen. Der österreichische Historiker Helmut Reinalter dagegen glaubt, dass sie eine kosmopolitische Weltordnung ohne Staaten, Fürsten und Stände anstrebten. Die deutsche Historikerin Monika Neugebauer-Wölk spricht von einer anarchistischen Variante der aufklärerischen Fortschrittsutopie, die im Illuminatenorden rezipiert worden sei. Die Illuminaten hatten einigen Erfolg. Insgesamt lassen sich 1394 Ordensmitglieder nachweisen, welche zu rund einem Drittel zugleich Freimaurer waren. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich 2 Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.